Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zunächst den Veranstaltern dieser Vorlesungsreihe herzlich danken, dass ich hier sprechen darf. Und mein Thema lautet Imprimatur. Wie und warum kommt die Vorlesung ins Buch? Ein etwas kirchlicher Titel, den ich jetzt zu säkularisieren strebe. Warum ich mich mit diesem Thema befassen durfte, dürfte wohl in der Tatsache liegen, dass drei meiner Vorlesungen in Buchform erschienen sind, und zwar 1995 unter dem Titel Bruchlinien zu Literatur aus Österreich 1945 bis 1990. Ein toll dreistes Unternehmen, das aber insofern von Erfolg gesegnet war, als dem Buch das Beste widerfuhr, was einem Buch widerfahren kann. Es ist nämlich vergriffen, und zwar in der zweiten Auflage von 1996. Ich kann aber hier nicht füglich über mich selbst und mein Tun und Lassen sprechen, sondern wohl, wenn ich das Thema richtig verstehe, über die Mutation, die Vorlesungen erfahren, wenn sie zum Buche sich wandeln. Das ist ein schwieriges Unterfangen und ich finde diese Themenstellung ganz ausgezeichnet. Nur ist ihr schwer nachzukommen. Wesentlich beteiligt an der Erstellung dieser Reihe, die ja im Zeitalter des E-Learnings unserer Lehrpraktiken und im Besonderen die der Vorlesung in ein neues Licht rücken soll, damit auch gewissermaßen einen provokanten Charakter hat. Im Besonderen möchte ich Arno Dusini danken, dessen freundlich geäußerter Befehl mir immer Wunsch ist. Mit dem Prinzip der Vorlesung ist die Disziplin, die ich hier vertreten darf, untrennbar verbunden, freilich nicht nur unsere. Und in ihrer Geschichte nehmen Vorlesungen eine zentrale Stelle ein, die weit über die bloße Vermittlung von Wissen hinausgeht. Doch davon später. Zunächst einmal zum Thema. Denn die Frage, in die es verpackt ist, lässt eine Reihe von Möglichkeiten naturgemäß offen. Man kann jedes einzelne Wort oder jede Wortgruppe betonen und kann so fünf verschiedene Antworten geben. Wie und warum kommt die Vorlesung ins Buch? 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 Ratsam scheint es mir, auf das Wie zu achten. Doch da begegne ich schon den ersten Schwierigkeiten, wenn ich in die Geschichte der Vorlesungen zurückblicke. Wir müssen da nämlich unzählige Varianten festhalten, ganz abgesehen, dass hier noch wenig philologische Grundlagenarbeit geleistet wurde und wir immer wieder anstehen, wenn es darum geht, des Besonderen dieses Prozesses habhaft zu werden. Da gibt es die Mitschriften, da gibt es Notizen, Rekonstruktionen von der Antike bis in die Gegenwart. Die Logoi Exoterikoi oder Akroatikoi, also die nur gehörten Worte, stehen im Gegensatz zu den Logoi Esoterikoi. Allerdings legt Aulus Gellius erst diese Formel des Stagiriten, und jetzt verwende ich natürlich eine typische Vorlesungsformel, wenn ich statt Aristoteles Stagirite sage, aber das ist die typische Vermeidung der Doppelheit eines Namens, also den Stagiriten in den Mund. Alexander habe sich beschwert, dass der Lehrmeister seine Vorlesungen, die er nur für ihn privat gehalten habe, doch publiziert habe. Worauf der Philosoph antwortet, sie seien publiziert und zugleich nicht publiziert, sie gehörten nur denen, die sie gehört hätten. In einem ähnlichen Sinne spricht auch Cicero in den Vorreden zu seiner Schrift De Republica von Vorlesungen, die nicht veröffentlicht werden sollen. In jedem Falle gibt es eine Fülle von wissenschaftsgeschichtlich bedeutsamen Texten, die als Mitschriften oder Vorlesungskonzepte auf uns gekommen sind. Der Gedanke, in den Besitz dessen zu kommen, was vor wenigen verkündet worden war, zeigt sich am schönsten in einem Brief des preußischen Ministers Karl Abraham von Zedlitz, der nach Königsberg an Kant schrieb. Ich zitiere: Ich höre jetzt ein Kollegium über die physische Geographie bei Ihnen, mein lieber Herr Professor Kant, und das Wenigste, was ich tun kann, ist wohl, dass ich Ihnen meinen Dank dafür abstatte. So wunderbar Ihnen dieses bei einer Entfernung von etlichen 80 Meilen vorkommen wird, also er ist nicht in Königsberg, so muss ich auch wirklich gestehen, dass ich in dem Fall eines Studenten bin, der entweder sehr weit vom Katheder sitzt oder der Aussprache des Professors noch nicht gewohnt ist, denn das Manuskript, das ich jetzt lese, ist etwas undeutlich und manchmal auch unrichtig geschrieben. Indes wächst durch das, was ich entziffere, der heißeste Wunsch, auch das Übrige zu wissen, Ihnen zuzumuten, dass Sie Ihr Kollegium drucken lassen, das wäre Ihnen vielleicht zu unangenehm. Doch die Bitte, dächte ich, könnten Sie mir nicht versagen, dass Sie mir zur Abschrift eines sorgfältiger nachgeschriebenen Vortrags behilflich wären. Und könnten mir auch dieses gegen die heiligste Versicherung zu geben, dass ich Sie und Ihre Kenntnisse ganz unaussprechlich hoch schätze. Die Vorlesung ist ein Arkanum, die Veröffentlichung eine Zumutung für die Auserwählten, die sie hören durften, oder für den, der sie schrieb. Dass die Geschichte der gedruckten Vorlesung übrigens auch in der Geschichte der Vorlesung eine Zäsur derselben markiert, sei en passant erwähnt. Denn dadurch wurde die Vorlesung erst zu etwas, das man als Ausdruck gelehrter Individualität und Besonderheit begehrenswert finden musste. Doch auch andere Kontroversen, ein anderer Gegensatz verbergen sich hinter diesem Schutz der Vorlesung vor der Verschriftlichung, die gleichsam die schuldhaft wird, indem sie das Gehörte in eine Form der Repräsentanz verwandelt. Aristoteles verteidigt nach Aulus Gellius, also das ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein Pseudotext, aber immerhin markant als Anekdote, Aristoteles verteidigt eben seine mündliche Lehre. Entscheidend ist, dass man das Apophones, also die gehörte Aussage bewahrt, dass dies zum Besitz jener wird, die das Authentische gehabt haben. Das Übel der Schrift kommt von außen, sagt Jacques Derrida in einer Paraphrase des Cours Linguistique des Ferdinand de Saussure. Der Genfer Linguist zu Derrida verdammt die tatsächliche oder drohende Ansteckung durch die Schrift im Ton eines Moralisten oder Predigers, sagt Derrida über de Saussure. Für de Saussure ist die Befreiung von Buchstaben ein erster Schritt zur Wahrheit, habe de Saussure nach Derrida gesagt. Und Derrida verwendet einen guten Teil seiner Anstrengungen darauf, diese These zu entkräften. Dass es dabei de Saussure vor allem um die Probleme der Transkription von Lauten in der Schrift ging, verschweigt Derrida vorsorglich. Und die Ausweitung dieser Kontroverse ins Allgemeine hat sehr wohl auch ihre guten Gründe. Zum anderen ist bei jenen, die ihre Lehre vor allem mündlich überliefern wollen und von Verschriftlichung nichts wissen wollen, ja die Schrift das Inauthentische schlechthin. Es ist aber hier nicht der Ort, diese Kontroverse weiter zu verfolgen, doch liegt sie auch der Problematik der Veröffentlichung des Gesprochenen zugrunde, wobei vielleicht die Hoffnung mitgehört werden kann, dass eben das Authentische in der fast protokollarischen Wiedergabe des Vorlesungstextes liegen könne. Im Zusammenhang mit de Saussure begegnet uns nun eine der Paradoxien, die uns bei unseren Betrachtungen nicht verlassen werden. Gerade er, de Saussure, der die Befreiung von der Schrift als einen ersten Schritt zur Wahrheit hin bezeichnet hatte, hat dadurch überlebt, dass man seine Vorlesungen verschriftlicht hatte. Dass dabei vieles einfach durch die Herausgeber hinzukam, dass diese Vorlesungen so nie und nimmer gehalten wurden, ist angesichts dieser Tatsache eher nebensächlich. Gerade die so erfolgreiche Buchfassung dieser Vorlage, die Herausgeber Bailly und Sechet nie gehört hatten, macht eben diese Sehnsucht nach der Autorität des Wortes, des lebendigen Wortes einmal mehr manifest. Mir hat Peter Ernst auch, der ein sehr aufschlussreiches Nachwort zu einer Neuedition von de Saussure geschrieben hat, gesagt, dass de Saussure diese Vorlesungen erst über Befehl des Dekans gehalten habe, die seinen Namen also in der Geschichte berühmt gemacht haben. Also wenn Ihnen der Dekan einmal so einen Auftrag gibt, halten Sie die Vorlesung. Also auch diese Vorlesung halte ich in diesem Sinne. Gewissermaßen gibt es diese Vorlesung in diesem Text überhaupt nicht. Es gab diesen Text nie und wir wissen ja heute, dass die de Saussure-Philologie bereits wieder zu einem entscheidenden Bestandteil der Philologie an sich geworden ist. Aber das ist eine für mich der schönsten Paradoxien, dass einer, der auf die Mündlichkeit schwor, dass der geradezu durch die geschriebene Vorlesung in die Literatur- und Kulturgeschichte und Geschichte der Linguistik eingegangen ist. Es ist ein Zustand, dass man das Werk aus dem Zustand des Arkanen befreit. So wurde diese Werke zu einer Initialzündung für die moderne Linguistik und das mag gewiss ein außerwissenschaftliches Kriterium sein, aber auch solche Motive spielen in der Wissenschaftsgeschichte eine Rolle. Es ist unmöglich, über die zahlreichen Varianten und verschiedenen Erscheinungsformen solcher gedruckten Vorlesungen einen Überblick zu geben. Von Hegels Ästhetik, von Schleiermachers philosophischen und theologischen Vorlesungen bis Ferdinand de Saussures Cours Linguistique, von den Vorlesungen der großen Physiker, etwa alle englischen Nobelpreisträger, haben Vorlesungen gehalten. Von den Vorlesungen Max Webers bis zu Peter Sondys nachgelassenen Schriften, bis zu Wolfgang Schadewalds Vorlesungen, die im Wesentlichen die Erkenntnisse seiner großen philologischen Schriften zusammenfassen, zu den Vorlesungen auch des Wiener Kunsthistorikers Otto Pecht. Wäre es eine weite Geschichte und es wäre auch wirklich mal interessant, diese Verschriftlichungen einmal gegeneinander abzuwägen und auch ihre Textgrundlage zu befragen. Über diese Genre auf reicher Empirie gestützte Beobachtungen muss lohnend sein, weit über die Frage der Wissensvermittlung hinaus, da es sehr wohl auch eine Wissenschaftspraxis hier manifest wird, die sich vorzüglich dafür eignet, sich den Röntgenstrahlen theoretischer Leidenschaft auszusetzen. Ich kann in diesem Zusammenhang nicht mehr tun, als mich auf einen Sonderfall einlassen, der jedoch sowohl für das Fach, als dessen Vertreter ich hier zu Ihnen sprechen darf, wie auch für die Geschichte der Vorlesung im Besonderen aufschlussreich ist. Darüber hinaus aber in Wien in das Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Ich meine die Vorlesungen der Gebrüder Schlegel, wobei ich mich vor allem auf die berufe, die von den beiden, von August Wilhelm und Friedrich Schlegel, eben in Wien gehalten wurden und die so etwas darstellen wie den Beginn der Vorlesungskunst im Bereich der analytischen Literaturbetrachtung. Vorlesungen, die gehalten wurden, ehe es eine Literaturwissenschaft im Sinne einer akademischen Disziplin von heute gegeben hat. Das mag wie eine Einengung der so weit gespannten Thematik erscheinen, doch glaube ich, dass es von dieser schmalen Induktionsbasis möglich ist, Verbindliches über das Wesen der Vorlesung zu sagen und zugleich ein wichtiges Kapitel auch der geisteswissenschaftlichen Praxis in ihren Grundzügen zu fassen. Die Vorlesung in dem Bereich der schönen Künste, im Besonderen der Geisteswissenschaften im Allgemeinen, lässt sich aus einer Rekonstruktion der Geschichte, der Tätigkeit der Gebrüder Schlegel und der darauffolgenden Diskussion sehr schön erhellen. Dass dies überhaupt möglich ist, ist vor allem ein Verdienst des in Prag lehrenden Germanisten Josef Körner, der mit seinen Publikationen zur deutschen Romantik über deren Krisenjahre und deren Botschaft nachhaltig auf die Bedeutung gerade dieser Vorlesungspraxis hingewiesen hat. Dies ist deswegen auch schwierig, weil die Stellungnahmen der Vorlesenden, also der Gebrüder Schlegel, zu ihren Vorlesungen selbst eher spärlich ausfallen. Bis ans Ende des 18. Jahrhunderts hatte der deutsche Gelehrte nur zweierlei Möglichkeiten der Wirkung auf die Zeitgenossen. Entweder wandte er sich mit Druckschriften an die weiteste Öffentlichkeit oder er beschränkte sich auf den mündlichen Vortrag vor der engeren akademischen Gemeinde. In Berlin fehlte die Universität, und es musste den steigenden geistigen Bedürfnissen auf andere Weise Genüge getan werden. So entstand hier eine dritte Art, Wissen und Meinungen auszubreiten, die populäre Vorlesung für eine gemischte Zuhörerschaft, in der auch die Frauen nicht fehlten. Dieser neuen Form bemächtigten sich die Romantiker, sie wurde das beste Werkzeug ihrer Bildungsarbeit. Gegenstände, die man sonst nur in der Einsamkeit akademischer Hörsäle vorzutragen pflegte, warfen sie mitten hinein in die Diskussion in aller Welt. Wo immer sie hinkamen, in Berlin, in Paris, in Köln, in Dresden, in Wien, haben sie, bald mit größerem, bald mit geringerem Erfolg, durch öffentliche Vorlesungen das Publikum anzuziehen und ihre Ideen gefügsam zu machen gesucht. Am besten gelang dies den Brüdern Schlegel und am besten gelang es ihnen in Wien, vermerkt Körner. Er hätte allerdings noch einen Ort hinzufügen müssen, nämlich Paris, damit die Entstehung der romantischen Vorlesung aus dem Geiste der Paradoxie deutlicher würde. Die Wiener Vorlesungen der beiden waren nicht die ersten, welche die Brüder hielten. August Wilhelm Schlegel hatte sich 1796 in Jena habilitiert, war dort 1798 außerordentlicher Professor geworden. Sein Bruder Friedrich hatte sich eben dort 1800 habilitiert, begab sich aber Mitte 1802 nach Paris. Man hat diese Reise des Öfteren als Folge des zweifachen Versagens Schlegels gedeutet. Und zwar als Lehrender an der Universität, wo er gescheitert sei, und als Dichter, der mit seinem Drama Alarcos ebenso eine gewaltige Fehlleistung begangen habe. Die Verteidiger Schlegels weisen immer wieder darauf hin, dass er sich vielmehr wegen seiner orientalistischen Studien und wegen der großen Bibliotheken nach Frankreich begeben habe. Noch 1802 hielt er Vorlesung vor einem offenkundig illustren Publikum in Paris. Allerdings wissen wir wenig über diese. Wichtiger sind die Vorlesungen, die er dann höchst privat hielt. Im Jahre 1803 machten drei junge Deutsche aus Köln ihre Aufwartung bei Friedrich Schlegel. Die Brüder Melchior und Sulpitz Boisseret, die sich ja später um den Kölner Dom und überhaupt um die Baukunst so verdient gemacht haben, und in Begleitung eines Freundes namens Bertram. Ganz weiß, gepudert mit Taubenflügel und Zöpfen in Fracks, in seidenen Strümpfen und Schuhen mit goldenen Schnallen, ließen sie sich bei Friedrich Schlegel anmelden und begehrten, von ihm belehrt zu werden. So eröffnete am 25. November 1803 in Paris wohl eines der folgenreichsten Kollegs der deutschen Literaturgeschichte, zunächst nur von den Brüdern Boisseret und ihren Freund Johann B. Bertram, und später kamen noch Helmine von Hastfer, die den Orientalisten Antoine Léon de Jésy heiratete und unter dem Namen Helmine von Jésy als eine der fruchtbarsten Autorinnen der deutschen Literaturgeschichte in diese eingegangen ist. Außerdem haben die Brüder Boissaret bezahlt und nicht schlecht, wie wenn wir den Zeugnissen glauben dürfen. Über diese Vorlesungen können wir uns doch ein gutes Bild machen, denn es sind die Mitschriften erhalten und sie dürften von den drei genannten Herren, also den Brüdern Boissaret und Bertram, stammen. Ediert wurden diese Vorlesungen allerdings erst 1958 von Ernst Behler im 11. Band seiner Ausgabe. Ich zeige Ihnen hier einmal so ein diesen Text, diese Ausgabe, und Sie sehen diese, das wurde also am 3. Februar 1804, hielt er die 29. Vorlesung. Sie sehen das hier, und es geht hier um die italienische Poesie, die mit Dante und seiner Divina Commedia beginnt. Also das ist so eine Vorlesungsmitschrift, in der das erhalten wurde und die zu Beginn des vorigen Jahrhunderts in Bonn gefunden wurde. Er öffnet also diesen Zyklus, und dieser Zyklus, über diese Vorlesung können wir uns einigermaßen gut informieren. Mehr als zwei Drittel dieser Vorlesung unter dem Titel Geschichte der europäischen Literatur machten darin die Teile aus, die sich mit der Antike befassten. Hier also eine der Mitschriften, welche der Vorlesung vom 3. Februar 1804 gewidmet war. Ein sehr schöner Einblick in die Sorgfalt, mit der diese Mitschriften angefertigt wurden. Und es befremdet allerdings, dass Behler in seiner Ausgabe doch einige ersichtliche Korrekturen angefertigt hat. Also diese Texte sind fast alle durchgehend ohne Komma gesetzt. Behler hat hier Komma da gesetzt, was meiner Meinung nach den Eindruck doch wesentlich verfälscht, sodass die Druckfassung den Vorlesungscharakter und auch den Charakter der Mitschrift mehr oder weniger nicht aufweist. Der Akzent sollte sich in der Folgezeit aber zusehends bei Schlegel nun auf die europäische Literatur verlagern. Es sei noch betont, dass es in Frankreich einen nicht unbedeutenden Vorläufer gegeben hat, auf den August Wilhelm Schlegel mehrfach verweist, und zwar Jean-François de La Harpe. De La Harpe, also La Harpe geschrieben, 1739 bis 1803, dessen Lycée au cours de la littérature ancienne et moderne 1786 begonnen wurde und der 1805 bereits 15 Bände umfasste. Ich habe natürlich über Internet, aber auch sonst verzweifelte Recherchen angestellt, um dieses Cours habhaft zu werden. Es gibt in Österreich kein einziges Exemplar und die Zeit war zu kurz, das mit der Fernleihe zu bestellen. Aber bei der nächsten Vorlesung in einem Jahr hoffe ich Ihnen genau über den Einfluss von La Harpe berichten zu können. Das ist die erste umfassende Geschichte der französischen und europäischen Literatur. Obschon die Bände im Grunde sich vor allem auf die klassische Antike, die französische Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts und kaum auf andere Literaturen beschränkten. Mag sein, dass diese Sammlung einen Einfluss auf die Brüder Schlegel hatte. Doch meine ich, wenn man den Zustand der Manuskripte der Brüder Schlegel über ihre Vorlesungen ansieht, dass hier kaum nennenswerte Einflüsse bemerkbar sind. Ich glaube, dass dies eher die Originalität der Gebrüder Schlegel unterstreicht. Damit war wohl ein erfolgreicher Neuanfang der Vorlesungstätigkeit gesetzt, wenngleich für ein ganz kleines Publikum. Es ist mir nun nicht möglich, die Publikationsgeschichte und vor allem die so intensive Vorlesungstätigkeit der Brüder Schlegel im Einzelnen Schritt für Schritt nachzuzeichnen. In der Folge hielt Friedrich Schlegel 1805 Vorlesungen über Universalgeschichte, Propädeutik und Logik, während August Wilhelm von 1798 bis 1804 in Berlin mit seinen Vorlesungen über die philosophische Kunstlehre, über die schöne Kunst und Literatur und zuletzt 1802 bis 1803 Vorlesungen über die schöne Literatur und vor allem über die griechische Poesie hielt. Diese stehen nun in einer von Behler im Jahr 1989 besorgten Ausgabe zur Verfügung. Allerdings liegt von dieser auf sechs Bände geplanten Ausgabe bis jetzt, wenn ich richtig sehe, nur der erste Band vor. Wir vermissen also schmerzlich eine historisch-kritische Ausgabe jener Vorlesungen, die August Wilhelm im Jahre 1808 in Wien hielt und die ein Jahr später im Druck erschienen, dann 1825 in zweiter Auflage, ja noch an einer dritten hat Schlegel gearbeitet, allerdings konnte er diese vor dem Tod nicht vollenden. Wenig bekannt ist, dass diese Vorlesungen offenkundig dermaßen erfolgreich waren, dass sie auch im kleinen CD-Format erschienen. Also so konnten sich die vornehmen Wiener gewissermaßen diese Vorlesungen in die Tasche stecken. Das ist eine Ausgabe, die in den historisch-kritischen Berichten keine Rolle spielt. Diese Wiener Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur waren offenbar ein gesellschaftliches Ereignis. Es war durchaus nicht leicht, die Erlaubnis für die Durchführung dieser Veranstaltung zu erhalten. Es war auch Madame de Stael, die sich heftig für Schlegel einsetzte. Der damalige Rektor wollte Schlegel einen geziemenden Hörsaal zur Verfügung stellen, doch dazu kam es nicht. Und zwar aus nicht näher ermittelten Gründen. So wurde die Vorlesung in einem Gasthaus beim Traiteur Jean gehalten. Und zwar wöchentlich zweimal, Montag und Donnerstag in der Mittagsstunde von 12 bis 1. Es gab 200 Zuhörer, unter anderem den Greisen Sonnenfels. Es traf sich dort, was Rang und Namen hatte, höhere Offiziere, Minister, Fürsten, Grafen. Man musste sich das Unternehmen auch leisten. Man musste sich das Unternehmen auch leisten können. Das Eintrittsgeld betrug 25 Gulden. Das ist fast das Monatsgehalt von einzelnen, von den Sesseltragern etwa gewesen. Die Urteile über die Substanz des Gebotenen waren unterschiedlich. Einig war man sich nur in einem Punkt. Die Vortragstechnik Schlegels war außerordentlich schlecht. Ein verlässlicher Ohrenzeuge urteilt. Er spricht nicht geläufig, er stottert zuweilen und ist um den Ausdruck verlegen. Dann sieht er wieder in das geschriebene Blatt, liest einige Zeilen heraus, spricht dann wieder auswendig, bis er wieder stecken bleibt. Doch man war von den Vorlesungen im Allgemeinen sehr angetan. Auch wenn es gewichtige kritische Gegenstimmen gab, so vor allem in den Josephinerorganen, in Schreivogels Sonntagsblatt, der vor allem die Tatsache rügte, dass August Wilhelm die Thesen seines Bruders Friedrich kolportiere, es bleibt also in der Familie, und die Gedanken nicht sorgfältig entwickle. Schreivogel, wo ich Begriffe suchte, fand ich Blumen, mitunter ziemlich gemeine, fabrikmäßig gemachte Blumen. Statt einer historisch-kritischen Entwicklung wurden mir rhetorische Übungen, historisch-poetische Skizzen angeboten. Damit wird genau das Grundübel benannt, mit dem jede Vorlesung behaftet ist, der es um ein enzyklopädisches Ansinnen geht. Und das waren denn diese 37 Vorlesungen in der Tat, da sie doch von den Anfängen bei den Griechen bis in die deutsche Gegenwart zu Goethe und Schiller führten und die Dramenkunst behandelt. Also müssen Sie sich vorstellen, also etwa eine zweisemestrige Vorlesung in etwa. Und diese zweisemestrige Vorlesung umfasste also die ganze dramatische Kunst von den Anfängen. Statt einer konzisen Entwicklung erstarrt ein guter Gedanke in dem Text immer wieder zum Aperçu. Die strengen philologischen Disziplinen, von denen die Brüder in ihren früheren Jahren eifrig Gebrauch machten, waren in einigen Punkten mit ihren Einsichten schon weiter. Und der Eifer, mit diesen auf Augenhöhe zu bleiben, ließ vor allem bei August Wilhelm in der Folge nach. Allerdings erschienen die Vorlesungen nicht in Wien, sondern in Heidelberg 1809, und Schlegel bereitete schon die Ausgabe vor für Wien, von der er behauptete, dass sie wörtlich so gehalten worden seien, wie sie hier abgedruckt sind. Übrigens ein Topos bei der Drucklegung von Vorlesungen überhaupt. Das ist wörtlich dasselbe. Und das dürfte, wenn wir dem oben zitierten Bericht Glauben schenken, doch sich so nicht abgespielt haben. Also wenn er da freiwillig gelesen hat, dann extemporiert und dann wieder zurück zum Manuskript. Auf den Inhalt kann ich hier nicht eingehen, obwohl dies eine unerhört interessante Aufgabe wäre, denn Josef Körners sehr eindringliche Beschreibung könnte in jedem Falle eine neue Analyse verdienen, die auch die neueren Forschungen berücksichtigt. Aufschlussreich ist auf jeden Fall, dass Schlegel an diesen Vorlesungen weiter herumbesserte, und davon gibt es sogar interessante Manuskriptbestände, so eines im Goethe-Schiller-Archiv in Weimar, das zum Teil, wie das Blatt, das ich hier zeigen werde, einen ganz anderen Wortlaut aufweist und für die dritte Auflage gedacht war, zu der es nicht mehr gekommen ist. Also das weicht also im Wortlaut ganz entschieden von dem ab, was er hier gemacht hat. Man sieht aber, dass er dauernd darum herumgebessert hat und dass diese Vorlesungen eigentlich so ein typisches romantisches Opus Imperfectum war, das immer wieder erneuert und erneuert und erneuert wurde. Und ich glaube, dass gerade diese Erneuerungsgeschichte, diese Veränderungen ein Stück Philologiegeschichte sind. Wir müssen uns hier vor allem auf die Wirkung konzentrieren, und dies wäre nicht so bedeutsam gewesen, wären diese Vorlesungen nicht als Buch erschienen. Eine Wirkung, die sich nicht auf den deutschen Sprachraum beschränkte, sondern vor allem in Frankreich, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo ein Raubdrucker den Text in englischer Sprache 4-mal nachdruckte, festzustellen ist. Also man hat das einfach geplündert, und es gab eine zahlreiche Übersetzung, ungefähr 6 bis 7 Übersetzungen in verschiedene Fremdsprachen. Die Wirkung ist vor allem dadurch zu erklären, dass es über diesen Gegenstand nichts Vergleichbares bis zu diesem Zeitpunkt gab. Vergleichbar in Bezug auf den Umfang und vor allem die Fasslichkeit des Gegenstandes. Dass hier verständlich und doch auch mit kritischer Werbe über Gegenstände gesprochen wurde, die sonst nur auf akademischem Terrain verhandelt wurden. Auf den Erfolg gerade dieser Vorlesungen reichten selbst die des Bruders Friedrich nicht heran, der viel länger, nämlich von 1808 bis 1815, mit Unterbrechungen in Wien weilte und hier im Jahre 1810 Vorlesungen über neuere Geschichte und 1812 gewissermaßen in den Fußstapfen seines Bruders und zugleich auch als dessen Vorläufer über die Geschichte der alten und neuen Literatur in Wien sprach. Diese Vorlesungen fanden vom 27. Februar bis zum 30. April 1812 in Wien statt. Auch hier gab es circa 200 Hörer. Der Eintrittspreis betrug allerdings nur mehr 12 Gulden. Eichendorff war unter den Zuhörern und hat in sein Tagebuch notiert, ich zitiere, die erste Vorlesung Schlegels im Tanzsaale des römischen Kaisers, also wieder in einem Wirtshaus, im Tanzsaale des römischen Kaisers. Schlegel, ganz in Schwarz, in Schuhen, auf einer Erhöhung, hinter einem Tischchen lesend, mit wohlriechendem Holze geheizt. Großes Publikum, vorn Kreis von Damen, Fürstin Liechtenstein mit ihren Prinzessinnen, Fürstin Lichnowsky etc., 29 Fürsten. Und da unten großes Gedränge von Equipagen wie auf einem Ball. Sehr brillant. Also ich kann mich erinnern, wenn von dem Tischchen die Rede ist, das hat offenkundig eine Tradition, diese, ich würde hier von einer Art Sloterdijk-Effekt sprechen, nicht wahr? Also es kommt der Redende, nicht, der also stets also erneuern kann. Und das Glück, das ich noch hatte, nämlich Adorno leibhaftig zu sehen, spielte sich im Redoutensaal ab, wo eine Inszenierung von Così fan tutte auf der Bühne noch zu sehen war. Und Adorno sprach höchst zierlich eben wieder vor einem Tischchen im Redoutensaal. Das Ganze, es hat eigentlich wirklich nur die Musik gefehlt. Es war also tatsächlich eine unerhört schöne Inszenierung. Ich möchte übrigens darauf aufmerksam machen, für 30 Euro können Sie alle Vorlesungen von, eine Reihe der Vorlesungen von Adorno gesprochen erstehen. Und das gehört wahrscheinlich zu den größten akustischen Vergnügungen, die die Sprache noch parat hat in dem Bereich. Aber das nur am Rande. Also hier. Auch diese Vorlesungen erschienen in Wien im Jahre 1814 in Buchform. Auch sie wurden weithin aufgenommen, übertrafen allerdings an Wirkung nicht die vorher erschienenen Vorlesungen des Bruders. Die Urteile, die im Guten wie im Bösen über sie gefällt wurden, gleichen einander auffallend. Bei so vielen Lehr- und Handbüchern, heißt es über Vorlesung von Schlegel, bei so vielen Lehr- und Handbüchern über Literatur und Literaturgeschichte, lesen wir in der Leipziger Literaturzeitung von 1815, bei so vielen Büchern fehlte unserer Literatur doch ein großes, umfassendes, belehrendes und anziehendes Gemälde der Literatur. Eine gründlichere, aber alle tiefe Diskussionen und alle Mikrologie vermeidende Darstellung des Ganges derselben für jede Klasse von gebildeten Lesern. Diesem Bedürfnis wird größtenteils eben durch diese Wiener Vorlesungen von Schlegel abgeholfen. Die Widmung, die Schlegel hier der Drucklegung seiner Vorlesung voranstellte, ist ebenso kennzeichnend. Sie war nicht ohne politische Berechnung und es geht also dem Fürsten von Metternich, ist in diese Vorlesung gewidmet. Dadurch wird natürlich deutlich, schon der Schilderung Eichendorffs war zu entnehmen, dass diese Vorlesungen offenkundig einen Sakralcharakter hatten, etwas Feierliches. Die Kleidung des Vortragenden, die wohlriechenden Hölzer, das vermittelte doch eine andere Atmosphäre, die weit über die üblichen Rituale der gelehrten Welt hinausging. Hier wurde offenkundig zelebriert und selbst wenn die Beschreibung einer Bonner Vorlesung von August Wilhelm durch Heinrich Heine von dessen satirischem Ingenium diktiert worden sein dürfte, so ist in der Karikatur doch auch sehr deutlich dieses Bedürfnis nach dem Ritual zu erkennen, das ja immer wieder allen Hörsaaldramaturgen bis zu Josef Nadler und darüber hinaus nachgesagt wird. Heine berichtet in der romantischen Schule über seine Begegnung mit dem Professor Schlegel in Bonn im Jahre 1819 und selbst auf die Gefahr hin, dass Sie das schon kennen, erlaube ich mir das doch vorzulesen. Ich trug damals einen weißen Flauschrock, eine rote Mütze, lange blonde Haare und keine Handschuhe. Herr August Wilhelm Schlegel trug aber Glacé-Handschuhe und war noch ganz nach der neuesten Pariser Mode gekleidet. Er war noch ganz parfümiert von guter Gesellschaft und eau de mille fleurs. Er war die Zierlichkeit und die Eleganz selbst. Und wenn er vom Großkanzler von England sprach, setzte er hinzu, mein Freund. Und neben ihm stand sein Bedienter in der freiherrlich schlegelschen Hauslivree und putzte die Wachslichter, die auf silbernen Armleuchtern brannten und nebst einem Glas Zuckerwasser vor dem Wundermann auf dem Katheder standen. Livree-Bedienter, Wachslichter, silberne Armleuchter, mein Freund, der Großkanzler von England, Glacé-Handschuhe, Zuckerwasser, welch unerhörten Dinge im Kollegium eines deutschen Professors. Dieser Glanz blendete uns junge Leute nicht wenig und mich besonders. Und ich machte auf Herrn Schlegel damals drei Oden, wovon jedes anfing mit den Worten, O du, der du. Aber nur in der Poesie hätte ich es gewagt, einen so vornehmen Mann zu duzen. Sein Äußeres gab ihm wirklich eine gewisse Vornehmheit. Auf seinem dünnen Köpfchen glänzten nur noch wenige silberne Härchen und sein Leib war so dünn, so abgezehrt, so durchsichtig, dass er ganz aus Geist zu sein schien, dass er fast aussah wie ein Sinnbild des Spiritualismus. Das ist eine Kritik am Vorlesungsbetrieb, die mutatis mutandis lang über den aktuellen Anlass hinaus triftig ist. Der Hörsaal erhält eine Aura, die ihn den Alltag doch entrückt und die dem Besonderen, dem Einmaligen des Ereignisses den Rahmen gibt. Was hier geschieht, verdient es, dauerhafter zu sein als der in jedem Falle flüchtige Eindruck. Und so ist es wohl die Öffentlichkeit, die sich dieser Aura hingibt, die mehr noch als der Schreibende dessen Hand führt, wenn es das Imprimatur zu geben gilt, um seine Vorlesungen zu veröffentlichen. Das Schreiben der Vorlesung, das Halten der Vorlesung dürfte bei den Brüdern Schlegel, obwohl sie sich überworfen hatten, bis an ihr Lebensende im innersten Bereich ihrer Tätigkeit gestanden haben. Ihre poetische Produktion war versiegt. Sie hatten die Kritik auch als Kunstform etabliert und die Vorbereitung und Abhaltung von Vorlesungen war es, was im buchstäblichen Sinne bei Friedrich Schlegel zu einer Grenzerfahrung wurde. Also Vorlesung halten als die innerste Lebensaufgabe, als der ideale Ersatz der Poesie und gewissermaßen Poesie gleichsam selbst. Er hatte seine Vorlesungen in Wien gehalten und setzte sie in Dresden fort und er starb bei der Niederschrift seiner 10. Vorlesung in der Nacht vom 11. auf den 12. Jänner in Dresden. Und wir sehen das im Manuskript. Also ich will Sie jetzt nicht dazu verleiten, das zu lesen, aber hier hört's auf. Verstehen selbst aber, das sind die Worte, da hört das dann auf. Und das Ganze hat einen fast makabren Charakter. Ich lese diese letzten Worte vor. Der letzte Satz, wo er spricht, eine wahrhaft wissenschaftliche und wissenschaftlich brauchbare Idee hängt aber eben deswegen vor allem wesentlich und genau zusammen mit dem Fundamente der inneren Gewissheit für diese wirklich erreichbare Möglichkeit des Gegenstandes, welche ihre Aufgabe oder der Aufgabe, welche ihren Gegenstand bildet. Also hier mit dem intelligenten Gefühl oder Urteil über diese innere Gewissheit und Wahrheit im Wissen. Also es gibt so etwas wie die Wissenschaft, wo es eine innere Wahrheit gibt und wo die Regeln festgesetzt sind. Also das ist ein theologischer Traktat, nicht wahr? Und da geht es dann um ein Wissen. Und dann fängt der nächste Satz mit einem Aber an. Das ganze vollendet und vollkommene Verstehen selbst, aber, ja, wir wüssten gerne, wie es weitergeht, wie dieses vollendete und vollkommene Verstehen wirklich ausschaut und wir hoffen sehr, dass Friedrich Schlegel es im Jenseits irgendwie erfahren konnte. Die erste Druckfassung der Vorlesung enthält denn auch einen Kupferstich der Auguste von Butlar und Sie sehen hier noch die letzten Worte Schlegels, dann ein Strich und darunter sehen Sie die Erdkugel, sein Genius, sein guter Geist, unverkennbar die Züge Friedrich Schlegels. Er war etwas beleibt, das muss man also auch dazu sagen und das wird hier also sehr dezent in diese Art einer Engelsfigur, einer Psychefigur, wenn Sie wollen, verwandelt. Darüber, Schlegel war ja, wie Sie alle wissen, Katholik geworden, das leuchtende Auge der heiligen Dreieinigkeit, zu der er sich erhebt. Die Druckfassung hat diese Vignette dazugesetzt. Die Ketten sind zerbrochen, über der Erde erhebt sich der Mensch hin zum Auge Gottes. Durch die Gebrüder Schlegel erhielt der Begriff der Vorlesung einen Rang im öffentlichen Diskurs, zumindest für den Bereich der Geisteswissenschaften. Nicht zuletzt auch durch die Tatsache, dass sie in publizierter Form zugänglich wurden. Das Prekäre eines solchen Unterfangens hat Franz Grillparzer in seiner Kritik an den Vorlesungen von August Wilhelm Schlegel festgehalten. Er wird sie nicht gehört haben, aber er hat sie natürlich gelesen. Und mit diesen Vorlesungen führte er in seinem Tagebuch, könnte man sagen, durchgehend ein inneres Zwiegespräch, ein sehr kritisches Zwiegespräch. Und sie haben ihn gewissermaßen als den Gegenpol fast ein Leben lang begleitet. Er geht allenthalben deutlich auf Distanz zu diesen. Doch wer genau hinhört, wird auch erkennen, dass er sie nicht hochmütig unterschätzt. Ich zitiere hier diese Stelle aus dem Jahre 1819. Zwei der gefährlichsten Bücher für einen noch ungeübten Verstand sind Adam Smiths Werk über den Nationalreichtum und August Wilhelm Schlegels Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur. Dadurch nämlich, dass sie, und jetzt kommt das Entscheidende, mit den richtigen Details die falschesten Prinzipien verbinden. Dadurch, dass sie beschränkt gültigen Sätzen eine Allgemeinheit geben, die sie verwerflich macht. Dass sie Systeme bauen wollen, wo die Grundlagen noch gar nicht gewiss sind. Von Schlegels Werke möchte ich sagen, es enthalte keinen einzigen falschen, aber auch nicht einen ganz wahren Satz. Also kein Satz falsch, aber auch keiner richtig. Also man merkt hier sehr deutlich, ein Gegenstand, der der Auseinandersetzung wert ist, aber zugleich auch in seiner Allgemeinheit doch ein unerhörtes Problem für den ernsthaften Diskurs enthält. Der Teufel wohnt im Detail wie auch Gott. Der Skeptiker Grillparzer möchte die Grundlagen der Spekulationen gesichert wissen. Er kann sich den richtigen Details nicht verweigern, attackiert jedoch den großen Wurf der Vorlesung. Wenn Sie dieses Urteil Grillparzers übernehmen, so gilt das für unzählige Vorlesungen, die es gibt. Wie und warum kommt nun die Vorlesung ins Buch? Einige der Gründe sind angeführt worden. Dass sie ins Buch kommen und wie sie ins Buch kommen, sicherte ihnen letztlich auch ihre Bedeutung. Doch damit verbunden ist auch das Problematische des Unterfangens, das, wie ich meine, bildungsgeschichtlich von einiger Bedeutung ist, ein Unterfangen, das ich abschließend in einigen Paradoxien zusammenfassen möchte. Erstens, der gedruckte Text lebt von der von Hofmannsthal so gepriesenen Mündlichkeit, die dieser Text freilich weniger garantiert als suggeriert. Hier meint man, jemanden sprechen zu hören, hier wird eine Stimme vernehmbar, obwohl nur mehr das Schriftbild übrig ist. Zweitens, die Vorlesungen erwecken den Anschein des Enzyklopädischen, also der Titel der Vorlesung, Geschichte der Literatur von den Anfängen bis dorthin, erwecken den Anschein des Enzyklopädischen, des Umfassenden. Doch hat der Text immer die Entschuldigung bereit, dass der Mangel an Zeit den Verzicht auf dieses oder jenes notwendig mache. Die Aposiopese, die Figura Praeteritionis, wird durch die Praxis der Vorlesung nicht nur legitimiert, sondern geradezu nobilitiert. Zugleich soll den Hörern bewusst werden, dass das, worauf verzichtet wurde, auch verzichtbar ist. Drittens, die Vorlesung prunkt mit dem Detail und geht doch immer aufs Ganze. Der geile Drang nach dem großen Ganzen, von dem Walter Benjamin mit Bezug auf die Literaturgeschichten sprach, kann sich nie so schön ausleben wie im Gespräch über Vorlesungen. Viertens, das Geheime wird öffentlich. Wer die gedruckte Vorlesung liest, kann sich jenen Auserwählten füglich zurechnen, die dereinst dabei sein durften. Das Arkane muss verbreitet werden. Und fünftens, als Vorlesung insistiert diese auf dem Charakter des Vorläufigen. Hier kann man den Spekulationen freien Lauf lassen, man kann es markieren. Doch wenn man es schwarz auf weiß hat und getrost nach Hause trägt, bekommt dieses Vorläufige eine Gültigkeit, die ihm von Anfang an nicht zu eigen war. Sie ist in einem Provisorium angesiedelt und das ist bekanntlich das Einzige, dem Dauer nachgesagt werden kann. Vieles ließe sich noch anführen. Ich habe mit Absicht eine Serie von Widersprüchen, Problemen und Fragwürdigkeiten ans Ende gestellt. Diese Fragwürdigkeit des Unterfangens begleiten auch mich die ganze Zeit. Und so zeige ich zum Abschluss die biedere Mitschrift auf einer Maschine, eine maschinengeschriebene Mitschrift. Auch das bereits ein Arkanum, denn die Maschinen, Schreibmaschinen sind verschwunden. Das war eine Adler-Schreibmaschine aus dem Jahre 1965 und der Text ist von mir. Danke vielmals für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute.